Guten Abend und herzlich willkommen im Zentral zu Talk About Oster. Endlich wieder mal im Zentral mit einigermaßen normalen Bedingungen. Danke, dass ihr alle geimpft sind oder GGG und haben können da reinkommen. Ich begrüße euch zu einem Thema, das zu Oster eine besondere Wichtigkeit hat. Zu Oster, das meine ich wirklich so, weil Oster ist eine Stadt für alle. Ihr seht es auf diesen Tafeln, die hier stehen. Jetzt seht ihr es gerade nicht mehr. Aber ihr habt es vorhin gesehen, als ihr bei mir reinkommt. Oster ist eine Stadt für alle, eine Inklusionsstadt. Viele Leute haben das gemerkt. Einige haben es, glaube ich, auch nicht gemerkt. Und wir wollen heute über das reden. Was ist überhaupt Inklusion? Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht gewusst habe, richtig, was das ist. In der Vorbereitung von dem Abend. Was soll Inklusion? Wie weit ist Oster? Wie weit kann es noch gehen? Und wo sind Schwellen oder andere Hindernisse, die noch aus dem Weg geräumt werden müssen? Danke für euer Interesse, danke, dass ihr gekommen seid. Ich habe drei Gäste, die ich sehr gerne vorstelle. Es ist Monika Fitze, Elisabeth Hildebrand und Monika Utzinger. Danke vielmals. Monika Fitze, die gerade neben mir sitzt, ist 56, sie wohnt seit 2002 in Oster. Sie arbeitet als Heilpädagogin in Zürich im Bereich integrative Schulprojekte. Seit 2014 sitzt sie für die SP im Gemeinderat Oster und sie ist eine von den Rätinnen gewesen, die mittels einem Vorstoß, das erklärt sie nachher noch, dafür gesorgt haben, dass das Oster zu laufen gekommen ist, dass Oster eine Inklusionsstadt geworden ist. Ob es so ist, reden wir darüber. Und sie sagt, in der Stadt für alle ist einiges geschehen in den letzten Jahren, aber es gibt noch einige Spannungsfelder. Wir haben zwei Monikas heute. Das ist die Monika und das ist die Monika. Ich probiere das richtig auszusprechen. Die Monika Utzinger ist 47 und wohnt, wie ich, seit der Geburt in Oster. Mit zwei, drei Aussenstationen, die sie schon noch hatte. Sie ist ausgebildete Kauffrau und hat den Fachausweis zur Direktionsassistentin gemacht. Als Direktionsassistentin hat sie bei namhaften Firmen geschafft, wie Jacobs Schocke in Zürich, beim Treuhandgigant PricewaterhouseCoopers und beim internationalen Eishockey-Verband. Unter anderem, sie hat noch mehr Stationen gehabt, aber es sind so die prominentesten, die am besten tönen. Im Jahr 2002 hat sie die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Sie fährt heute mit zwei elektrischen Rollstühlen und kann, wie ihr gesehen habt, kurze Strecken laufen oder zum Teil auch mit dem Rollator. Und sie sagt, um etwas zu erreichen, müssen wir hartnäckig bleiben. In der Mitte Elisabeth Hildebrand, sie ist 34 und wohnt in Zürich. Und sie ist die erste Inklusionskoordinatorin von Oster. Das ist da tun wir auch noch genau erklären, was das genau ist. Und wie das ist eine befristete Funktion und Anstellung, die demnächst ausläuft. Das hat auch mit ein bisschen den Anstoß gegeben, dass wir den Tag heute zu diesem Thema machen. Weil wir sind an einer Weichenstellung, so kann man es glaube ich sagen. Sie ist 1987 in Sachsen geboren, hat dort eine Erstausbildung als Krankenpflegerin gemacht und ist, wie so die meisten, die zügeln, der Liebe wegen in die Schweiz gekommen und hat an der Uni Bern Sozial- und Erziehungswissenschaften studiert. Seit heute ist sie Master. Sie arbeitet nicht nur professionell, sondern auch ehrenamtlich in verschiedenen Projekten zur Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe. Und sie sagt, meine Passion war immer Gleichstellung. Das ist ihr Lebensmotto. Nochmal herzlich willkommen, meine drei Gäste. Dann haben wir heute noch zwei spezielle Gäste, die von mir aus gesehen rechts, von euch aus gesehen, nein, von mir aus gesehen links, von euch aus gesehen rechts auf der Bühne sitzen und schon am Arbeiten sind. Das ist, jetzt habe ich gerade den Namen vorgerührt, Michelle Ditzler, die jetzt am Arbeiten ist, und sie lösen sich ab, sind das Zweite mit der Janine Kible. Und sie sind von der Stiftung Procom und sie sind Gebärdendolmetscherinnen. dass alle Leute heute da drin auch möglichst alles verstehen. Danke vielmals fürs Kommen und herzlich willkommen. Monika. ihr habt es vielleicht gemerkt, die geschaut haben. Wir haben etwas länger gehabt, um auf die Bühne zu kommen. Wie ist das gegangen für dich, um auf die Bühne zu kommen?
Ich bin aufgekommen.
Du bist aufgekommen, ja. Aber es war ein bisschen mühsam gewesen, ja. Gell? Ja. Wir haben ein Vorgespräch gehabt und dort hat sie mich gefragt, ja, wie komme ich auf die Bühne? Und dann habe ich gesagt, ja, es hat, glaube ich, einen Handlauf. Es hat keinen Handlauf. Es hat zum Glück so Bühnengestänge, die wir jetzt haben können brauchen, aber es war nicht ganz einfach gewesen. Wie oft kommt das vor, dass du im Alltag solche Situationen begegnest, wo es plötzlich nicht mehr geht oder mühsam geht?
Mittelmässig.
Mittelmässig?
Ja.
Ja. Also es kommt aber doch immer wieder vor. Ja. Ja. Jetzt geht die erste Frage an unsere Fachfrau, wie kann es sein, dass in der Inklusion statt für Oster, statt für alle so einen Bühnenaufgang ist? Das müsstest du doch wissen, oder?
Ja, ich wünschte, ich könnte alles so schnell ändern. ja, wie kann das sein? Das ist eine gute Frage. Es sind natürlich nicht nur wir als Stadt dafür verantwortlich, dass alles barrierefrei und zugänglich ist, sondern natürlich auch jeder Veranstalterin, Organisatorinnen. Also, ja.
Jetzt hast du das gesehen. Morgen ist Freitag, da schaffst du noch. Ich weiß nicht, an welchem Tag du schaffst, aber was könnte man jetzt konkret machen, dass sich das ändert?
Ja, wir könnten mal nachfragen, wie viel sowas kosten würde, so ein Handrundlauf. Ne?
Ja.
Mal eine Offerte einholen, das ist ja nicht so schwer.
Mhm. Und wäre das, würde das in deine Zuständigkeit fallen oder würdest du das irgendwo weiterleiten oder wie wäre es der Ablauf?
Mhm. Tendenziell nicht, weil ich Projekte gestalte, aber man könnte natürlich daraus ein Projekt machen. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt schon mehrere Muster durchlaufen, wie man Barrieren verändern kann, wie zum Beispiel ein Gemeinderatssaal, die Treppenstufen beklebt. Ja, vielleicht könnte man sich sowas Ähnliches auch vorstellen mit dem Rundlauf in Kulturhaus Zentral. Mhm.
Kannst du ganz kurz dein Jobprofil, das sicher so lang ist, zusammenfassen in ein paar Sätzen, dass wir wissen, für was du angestellt worden bist?
Die Frage habe ich mich am Anfang auch gestellt. Meine Handlungsalternativen waren eigentlich so, ich habe mir die Sozialraumanalyse angeschaut, die wurde hier gemacht und da wurde eigentlich ganz klar evaluiert, was muss gemacht werden, in welchen Bereichen muss was gemacht werden. Und das sind Bereiche wie Wohnen, Arbeiten, natürlich auch Freizeit. Das sind ungefähr 10 Handlungsfelder. Und da wurden ganz klare Maßnahmen deklariert. Nicht alle sind projektbasiert umsetzbar möglich. Aber wir haben vieles versucht umzusetzen.
Ja. Und seit wann genau hast du den Job jetzt gehabt?
Seit Oktober 2018, also jetzt fast 3 Jahre und 1 Monat.
Und wann ist fertig?
Ende Dezember.
Ja. Also das muss man vielleicht noch ganz schnell sagen, es war ein Pilot, der ganz klar terminiert war.
Mhm.
Ja. Aber jetzt hast du ja einen Master, jetzt steht dir die Welt offen. Oder? Monika, ich spreche dich jetzt zuerst als Gemeinderätin an. Dass die Elisabeth zu Oster arbeiten kam, ist auch dein Verdienst. Kannst du auch vielleicht möglichst kurz am Anfang zusammenfassen, wie das zu dem gekommen ist?
Ja, also im Gemeinderat ist das Thema lanciert worden, eigentlich ursprünglich von der Mary Rauber, die zusammen mit verschiedenen Leuten eine Motion eingereicht hat, wo sie verlangt hat, dass die Stadt sich dafür einsetzt, dass mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung stehen. Und die Motion, die ist im Gemeinderat zur Abstimmung gekommen. Es hat Debatten gegeben. Und im Vorfeld eigentlich ist es so, dass man in den Fraktionen das auch so bespricht und abmacht, wie stimmt man zu dieser Motion. Und von Seiten der SP ist das natürlich ein Thema gewesen, das wir unbedingt wollen unterstützen. Unter den Debatten ist es dann aber so gewesen, dass ich gemerkt habe, das ist ein riesiges Thema, die Inklusion, das müssen wir eigentlich grösser werden lassen. Und ich habe dann auch aufgrund von dem, dass der damalige Stadtpräsident, der Werner Egli, gesagt haben, die Motion ist nicht tauglich, da bringen wir irgendwie nichts an. Warum haben wir nicht eine Leistungsmotion eingereicht? Habe ich gefunden, ja, stimmt eigentlich. Warum eigentlich keine Leistungsmotion?
Was ist eine Leistungsmotion?
Eine Leistungsmotion, das bedeutet, dass man dem Stadtrat den Auftrag gibt, ein Thema auszuarbeiten, ein Projekt auszuarbeiten und auch nachzuweisen, wie die finanziellen Konsequenzen im Budget wären. Mhm. Und unter der Debatte habe ich dann beschlossen, ich lehne die Motion ab. Ich lasse das sprengen, ich nehme das auf, weil ich habe wie Grösseres im Kopf gehabt. Ich habe wie gemerkt, wir müssen etwas Grösseres daraus machen. Und das ist dann, ja, es ist tatsächlich dann abgelehnt worden, die Motion. Ich habe ziemlich aufs Dach bekommen von meiner Partei, die gefunden haben, geht es dir noch? Das ist doch irgendwie logisch, dass wir das annehmen müssen. Und ich habe recht müssen auf die Hinterbeine. Ich habe mich dann mit Mary Rauber und dem Ivo Koller, wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, und jetzt machen wir etwas Grösseres. Und wir haben dann eine Leistungsmotion eingereicht und sind erfolgreich gewesen. Und der Stadtrat hat dann den Vorschlag ausgearbeitet und der ist angenommen worden wieder im Rat. Und so sind die Gelder gesprochen worden, dass wir dann haben können eine Integrationsbeauftragte anstellen konnten. Wir haben können grosse Analysen machen, wo wir auch die Handlungsfelder haben können erschliessen konnten. Und von dem her, ich bin natürlich sehr zufrieden, dass das so rausgekommen ist. Und ja, ist cool.
Jetzt, die Schweiz kennt sie 2004, es kommt so langes Wort, das Behindertengleichstellungsgesetz. Ihr seid 12 Jahre später gekommen. Wie haben Sie so lange gewartet? Oder hat es einfach gebraucht, weil nichts gelaufen ist?
Es ist so, dass 2014 es gibt eine Behindertenrechtskonvention und 2014 hat die Schweiz die Behindertenrechtskonvention ratifiziert oder anerkannt. Und
das ist die von der UNO, oder?
Genau. Ja. Und hat mit dem eigentlich wieder einen Auftrag lanciert. Wir in der Schweiz haben den Auftrag, auch das mitzutragen und umzusetzen. Und 2014 im Rat zum ersten Mal ist es 2015 und die Leistungsmotion ist 2016 gekommen. Also mich dünkt es, wir haben den recht Gas gegeben.
Super, ja, ja, genau. Ja. Ja. Haben Sie noch andere Motivationen gehabt, außer der gesetzliche Hintergrund? Also haben Sie irgendwie Inputs von betroffenen Leuten oder Organisationen bekommen?
Ich glaube, ursprünglich Mary Rauber, die die Idee eigentlich zum ersten Mal reingebracht hat, unbedingt. Sie hat eng auch mit Leuten zusammengearbeitet, die in ihrer Partei irgendwie aktiv waren. Und ich denke, dem haben wir es auch zu verdanken, dass wir heute den ersten Gemeinderat haben im Parlament, der blind ist. Und ja, das war wie ein weiterer Schritt gewesen. Mhm. Genau. Ja. Aber ich denke, unter dieser Debatte, das kann ich vielleicht noch sagen, ist auch wirklich fest zum Tragen gekommen, dass eigentlich aus allen Parteien heraus haben alle gefunden, man kann ja gar nicht dagegen sein. Es ist wirklich klar, niemand ist dagegen, dass man sich in diesem Thema engagiert. Das Thema ist halt dann einfach immer in der Politik, wie viel darf es denn kosten und wie soll denn das wirklich ausgestaltet werden. Und ich glaube, darum ist auch, zum nochmal auf das Thema kommen, darum ist auch, sind die 4 Jahre, ist es beschränkt auf 4 Jahre, weil nur dann haben wir es eigentlich auch bei den Bürgerlichen teilweise durchgebracht. Weil alles, was dann natürlich länger eingesetzt wird und breitere Kosten verursacht, das hat keine Chance. Aber ich finde, 4 Jahre, das ist ein guter Kick-off, da sind jetzt Themen lanciert worden. Ja.
Auf das Geld können wir nachher noch zu reden. Mhm. Sie auch sagen, wie viel es kostet. Monika, hast du damals von dieser Gemeinderatsdebatte hast du das mitbekommen, dass da etwas läuft? Oder das hat man das gemerkt, gegen aussen?
Nein.
Nicht? Das ist kein gutes Zeichen. wann hast du denn davon erfahren, dass Uster jetzt eine Stadt für alle soll sein?
Die Stadt den Auftrag gegeben hat am Behindertenwerk Zürich für die Behinderten Verbesserungen anzubringen, hat damals das Behindertenwerk Zürich ein grosses Inserat in dem Anzeiger von Uster gemacht und hat gesagt, sie suchen Behinderte, die mitreden können. Mhm. Und das hat mich angesprochen und ich habe gedacht, ja, ich bewirbe mich mal. Habe aber dann eben lange nichts gehört. Dann habe ich gedacht, ja, dann haben sie andere in das Projektteam reingenommen. Und danach habe ich einmal ein E-Mail bekommen von ihr, von dieser Frau Anja Reichenbach, dass ich im Projektteam hineinsehe, ob ich immer noch Interesse daran habe und mitmachen möchte.
Und du bist jetzt aktiv in dieser, ja, genau. Wie heisst die Gruppe?
Partizipation.
Genau. Auf die kommen wir nachher auch noch ein bisschen detaillierter. Jetzt möchte ich, bevor wir in die Tiefe gehen, den Begriff ein bisschen klären. Wir haben jetzt ein paar Mal von Inklusion geredet, dann wissen wir alle, es gibt ja auch Integration und da hat es ganz viele andere Begriffe noch. Frau Fachfrau, kannst du vielleicht schnell diesen Begriff klären, was ist Inklusion, was ist Integration?
Also ich versuche es immer ganz einfach erstmal zu erklären. Inklusion oder Integration, fangen wir mit den ersten Worten an. Integration bedeutet, dass der Mensch sich an die Umwelt anpassen muss. Und Inklusion bedeutet, dass die Umwelt, also das System, in dem wir leben, sich auf den Menschen anpassen muss. Das ist so mal die leichteste Erklärung vielleicht.
Hm. Ja. Und Monika, man hat bewusst Inklusion wollen in Oster, weil Integration schon geschehen ist, oder? Ist das für dich ein Schritt weiter, wenn man Inklusion realisiert?
Ja, Inklusion, denke ich, ist halt einfach taugt als Vision. Ja? Mhm. Inklusion ist kann ein Kompass sein, oder? Also es geht darum, um das Bereitstellen und Ermöglichen von Vielfalt. Und da denke ich, ist Inklusion halt einfach verheißungsvoller, dass das könnte geschehen. Aber das, ob das und wie das überhaupt jemals kann umgesetzt werden, ja, das wissen wir alle nicht. Und ich glaube, man darf auch nicht Gefahr laufen, dass man Integration, den Begriff, abwertet und sagt, jetzt ist alles nur noch auf Inklusion. Weil also Integration, das sind so enorme Verbesserungen, die man eigentlich mit der Integration schon ermöglicht hat, dass ich denke, das ist immer ein bisschen Gefahr, dass man dann Inklusion ist verheißungsvoller, oder ich arbeite im Schulwesen, dort ist Integration verheißungsvoller als Separation, oder? Man hat immer noch separierte Schulklassen und ich denke, es ist schlecht, wenn man das gegeneinander ausspielt, sondern es hat jede Bezeichnung hat oder jeder Zustand hat einen eigenen Wert und ist in sich auch stimmig, weil es Leute in einer Lebensphase vielleicht auch begleitet, wo das stimmiger ist. Also für mich ist Inklusion, ja, es ist für mich eine Verheißung und es ist für mich, ja, ist so auch mein innerer Kompass. Das ist sicher so, dass ich immer wieder die Überprüfungen auch mache. Für mich.
Monika, hast du auf konkrete Beispiele, kommen wir nachher noch, aber hast du in den letzten 4 Jahren, sind es gleich, merkt, dass die Inklusion am Tun ist in Oster. Ist dein Leben einfacher geworden?
Nein.
Nicht? Also es gibt nach wie vor Hindernisse und Schwellen, die du... Aber ist es nicht zumindest ein bisschen weniger geworden?
Aber nicht viel.
Nicht viel. Ich komme jetzt gerade über die Partizipation Oster reden, wo du dabei bist. Ich nehme an, ihr zeigt auf, was nicht stimmt, oder erklär mal, wie ihr vorgeht.
Also wir suchen aussuchen Projekt und reden darüber reden und meistens wird auch jemand eingeladen dazu, wo vielleicht etwas kann sagen oder auslösen. Und dann schauen wir, ob es geht. Zum Beispiel eben, wir haben das Projekt wie die Elisabeth gesagt hat, im Gemeindehaus können kleben auf Treppenstufen, Lichtstreifen, dass die Blinden das besser sehen, weil eine, die bei uns auch in der Partizipation ist, die arbeitet für die Gemeinde. Mhm. Und sie hat müssen sagen, viele Leute, die nicht sehr gut sehen, laufen immer im Gemeindesaal in Ecken. Und darum haben wir dann können machen, dass eine Schulklasse das für uns gemacht hat. Und das hat dann dementsprechend auch nicht sehr viel gekostet. Und danach haben wir dieser Schulklasse ein Apéro auf der Terrasse im Gemeindehaus offeriert.
Das tönt sehr schön, also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation, ja, genau. Wenn man so will. Aber ist es so einfach gewesen? Also, habt ihr einfach zu der Stadt können gehen und sagen, da laufen die Leute in Ecken, das geht nicht mehr, wir tun jetzt die Streifen kleben? Und dann
Nein,
haben sie gesagt, ja,
ist gut. Es ist einfach der Vorteil gewesen, dass eben eine, die bei uns im Projekt drin ist, bei der Stadt gearbeitet hat. Und sie hat dann genau gewusst, wer sie ansprechen muss. Und hat dann die durch uns und dann hat das Behindertenwerk hat auch noch ein bisschen Druck gemacht, dass das eigentlich auch eine gute Sache wäre, mal für den Anfang. Und es wäre ja im Gemeindehaus und dann kommen alle Leute von Oster ran und sehen, dass etwas gegangen ist.
Elisabeth, du arbeitest im Gemeindehaus, nehme ich an.
Ja.
Hast du die Aktion begleitet oder hast du irgendwelche Türen können aufmachen?
Ja, also erstmal haben sich ein paar Türen geschlossen. Das ist leider oft sehr bemerkenswert, dass wenn was sehr konkret wird, dann ist man doch, dann sucht man erstmal Ausreden, warum was nicht geht. Mhm. Und es war offensichtlich, dass das Stadthaus jetzt gerade umgebaut wird und dann kam halt die Aussage, ja, wir können da jetzt das nicht machen lassen von Oberschulklassen, SchülerInnen, weil halt einfach die Gefahr besteht, dass sie sich verletzen und das ist natürlich total, also ja. Und dann versucht man halt mittels Gesprächen dann entgegenzuwirken und E-Mails werden losgetreten und das zieht sich dann teilweise ins Unermessliche und ja, well, wir haben es geschafft. ja, es hat dann doch tatsächlich Face-to-Face gebraucht. Also man hat dann tatsächlich auch Menschen mit einer Sehbehinderung vor Ort gebracht. Man hat eine Materialbeschafferin, die dafür zuständig ist, explizit den richtigen Klebestreifen, dass er auch ja denkmalschutzgetreu ist. Ja, cool. Ja, ja, da sind schon einige Debatten gelaufen im Hintergrund. Mhm. Aber letztendlich hat man dann doch eingesehen, nee, das können wir jetzt dann doch machen. Mhm. Und dann hat das doch gefruchtet und
aber es ist das gleiche ein konkreter Erfolg, den ihr auch könnt verbuchen könnt. Du musst es nicht aufzählen, aber hat es noch andere solche Projekte gegeben in der Zeit, die ihr können verwirklichen können? Also jetzt auch ausgehend von euch, meine ich, von Partizipation Oster?
Nein, bis jetzt nicht.
Bis jetzt nicht.
Weil wir sind ja erst seit Anfangsjahr dran.
Das stimmt, das muss man vielleicht auch noch sagen. Genau. Also ihr seid erst viel später gekommen, das ist eigentlich schade. Genau. Aber ihr macht weiter, hoffe ich, da. Das heisst, du wahrscheinlich spontan ja, oder?
Ja,
ja.
Aber es hängt vom Budget ab, wo am 7. Dezember durchgeht. Mhm. Aber ich nehme an, wir sind budgetiert, weil wir machen im Januar machen wir eine Plakataktion, wo wir alles Behinderte in der ganzen Stadt aufhängen und jeder hat ein Logo, wo auch dazugehört, wo gerade auf sich gesprochen ist. Also ich hoffe, es geht weiter. Aber ich nehme noch, meistens scheitern es immer eben am Geld.
Ja. Auf die Zukunft kommen wir ganz am Schluss noch. Die ist bis jetzt offen, kann man glaube ich so sagen. Genau. Du hast schon einen Einblick gegeben, Elisabeth, wie es war, im Gemeindehaus zu arbeiten. Du bist vor bald 4 Jahre hierher gekommen. Wie hast du das Ganze angetroffen? Was hast du als erstes gemacht? Wie hast du es geschafft, dir irgendwie eine Methodik oder auch einen Weg auszubreiten?
Also am Anfang war es schon eher so Tabula Rasa. Man guckt es sich an, man weiß ja eigentlich noch gar nicht, wo man anfangen soll. Man hat die Sozialraumanalyse gehabt. Also
da musst du mir schnell noch erklären, was das ist.
Genau, also die wurde gemacht vor meiner Zeit. Da hat man quasi in Oster geschaut, welche Bereiche müssen eigentlich verändert werden, so dass Menschen mit Behinderung tatsächlich Teilhabe erleben. Und das, wie gesagt, in verschiedenen Handlungsfeldern kategorisiert. Also zum Beispiel Wohnen oder Arbeiten, aber auch Bau, Mobilität. Also da sind ganz, ganz viele Felder eingefallen. Und natürlich ist das ein extremer Anspruch, über alles Bescheid zu wissen. Ja. Mhm. Und auch zu wissen, wie kann man das jetzt angehen, welche Strukturen. Ich komme nicht von Oster, Ich habe Politikwissenschaft studiert, aber mir war nicht bewusst, was es bedeutet. Also das habe ich dann konkret in der Praxis auch gelernt. Das
muss man schon also du sagen. Sollst bitte in deinem CV gut erwähnen, sonst hast du gelernt, was das Leben ist, oder?
Ja, und dann orientiert man sich natürlich erstmal an dem Papier, oder? Und das ist alles ein Konzept, das muss man auch sagen. Und dann geht man in die Praxis und merkt ganz schnell, dass Ideen, die man hatte, vielleicht nicht so umgesetzt werden können. Vielleicht nicht mit dem Budget, vielleicht auch, aber auch nicht mit dem, mit dem projektbasierten Umsetzung. Das funktioniert nicht immer. Zum Beispiel, wenn da eine Maßnahme heißt, schaffen Sie eine Beratungsstelle, ja, dann kostet das Geld. Dann ist das schwierig, projektbasiert umzusetzen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Thema Freizeit geht, wo wir jetzt mit Vereinen gesprochen haben, okay, wie könnt ihr es schaffen, dass ihr den Zugang öffnet? Ja? Und das war tatsächlich ein Projektschritt, wo wir von Schritt zu Schritt gelernt haben, was müssen wir machen. Am Ende haben wir dann tatsächlich mit den Eltern gesprochen und mit den Kindern zusammen, mit dem Verein zusammen und haben versucht, ein Matching zu machen. Dann kam Corona. Das war leider auch sehr verheerend, auch der Zugang. Und ja, aber wir haben es trotzdem geschafft. Es gab viele Projekte, die wir durchsetzen konnten, trotz Corona. Aber so hat sich das dann alles entwickelt. Also, mhm. Ja.
Es hat kürzlich eine Anfrage im Gemeinderat gegeben und schon eine stadträtliche Antwort zu dem Thema. Mhm. Und dort steht, dass 32 Projekte umgesetzt worden sind. Mhm. Habe ich das richtig gelesen?
Ja.
Also ist nicht nur der Ecker im Gemeinderatssaal, sondern kannst du gleich mal vielleicht 3-4 Beispiele bringen, dass man das mal sich bewusst wird?
Also das jetzt zum Beispiel ist ja Bewusstseinsbildung auch gewesen oder Sensibilisierung, da haben wir ganz, ganz viel gemacht im öffentlichen Raum, auch intern. Da haben wir jetzt auch ein gutes Learning, wir haben zu wenig innerhalb der Verwaltung auch sensibilisiert. Das ist ganz deutlich geworden. Wenn ich halt merke, dass ein Treppenstufenbekleben so einen Rattenschwanz an Kommunikation braucht, dann denke ich, okay, dann müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Aber zum Beispiel einfache Sprache ist ein ganz großes Thema. Es hat mich jetzt fast 3 Jahre begleitet und nicht nur das, sondern halt auch die barrierefreie Kommunikation. Das heißt, die Webseite so zu gestalten, dass sie für Menschen mit einer Sehbehinderung und Erblindung erfassbar ist. Dann hatten wir Richtung Arbeitsintegration eine Kaderumfrage gemacht. Okay, was braucht es eigentlich an Strukturen, Kulturen und Praktiken innerhalb von der Funktion im Kader, dass Menschen mit Behinderung überhaupt sich bewerben können und sich auch akzeptieren fühlen, also, und auch erreichbar fühlen. Wir müssen Stellenausschreibungen verfasst sein, dass tatsächlich sich dann auch die Menschen bewerben, weil das heißt ja nicht unbedingt, dass sie weniger leistungsfähig sind. Und das sind auch eine ganz große Hürde oft bei der Befragung gewesen. Man hat Angst, dass sie weniger leistungsstark sind. Und ja, das ist natürlich unserem System auch so ein bisschen geschuldet, oder? Wir sind eine leistungsorientierte Gesellschaft. Natürlich spiegelt sich das auch in der Verwaltung wider, aber auch in anderen Organisationen, in Institutionen. Aber ja. Und das gilt halt dann zu beweisen, dass es das nicht ist unbedingt. Ja? Und da kann man dann kleine Projekte schon machen. Ja. Mhm.
Genau. Monika, ihr habt in der Leistungsmotion 10 mögliche Themenbereiche schon abgesteckt. Wie sind ihr auf die gekommen?
Wir haben uns natürlich schon mit der Behindertenrechtskonvention befasst. Wir haben auch uns beraten lassen von Leuten, die in der Politik sehr aktiv mal gewesen sind, die uns auch wirklich geraten haben, sind so konkret wie möglich und geben wirklich Aufträge. Aber ja, wir haben uns wirklich aufgrund am Rand von dieser Behindertenrechtskonvention versucht, entlang sind wir auf die Punkte gekommen.
Und das war tauglich für deine Arbeit, die Grundlage, also die 10 Bereiche?
Natürlich, die Sozialraumanalyse speist sich ja auch von der UN-BRK, also von der Behindertenrechtskonvention, oder? Also alle Artikel, die da drin stehen, wurden subsumiert in 10 Handlungsfelder. Also man kann schon sagen, dass das sehr gut abgebildet worden ist von der Sozialraumanalyse.
Jetzt würde ich noch mal gerne auf den Handlauf zurückkommen. Das ist ja eigentlich eine bauliche Angelegenheit. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade im Baubereich, das kannst du sicher bestätigen, viele Mängel da sind. Oder? Also ich bin dich besuchen, du wohnst Hochparterre. Also du brauchst einen Lift, ganz klar. Oder? Heute ist das selbstverständlich, dass es einen Lift hat. Das hat jetzt auch einen Lift. Aber da hat es eben keinen Lift. Der Andi, unser Techniker, hat mir vorher etwas Interessantes gesagt, dass die Bühnen neu bauten, also wenn man ein Theater baut oder ein Konzertlokal, das auch so eine Bühne hat, braucht es heute einen Lift. Das ist neu. Jetzt der Handlauf ist noch nicht da. Das hat auch einen Grund, weil wahrscheinlich das Bauweise relativ komplex ist. Also eigentlich sind es ja mangelnde Rechtsgrundlagen. Da habt ihr, also hast auch du bei deiner Arbeit wahrscheinlich wenig oder keine Einflussmöglichkeit, oder? Um das Gesetz zu ändern.
Einflussmöglichkeiten nicht, aber durchaus die Möglichkeit Schulungen, oder? Also ich meine, es gibt schon auch Normen, die einzuhalten sind, auch im Behindertenbereich. Und die gibt es, ja. Man muss sie halt wissen und auch schulen. Ich glaube, das liegt aber nicht unbedingt an der Stadt, sondern tatsächlich an die, die bauen.
Ja, ja, und, ja, aber ich glaube, man kann schon sagen, ja, dass bei Neubauten ist es heute schon so, also dass man nicht um das herumkommt, ja, oder? Mhm. Dass man eben, bei neueren Theatern ist es wie klar, dass es irgendwie dazu gehört. Und es kommt auch dazu, wenn endlich eben auch die Leute auf die Bühne gehen, wo vielleicht Schwierigkeiten haben, einen Steg darauf zu laufen. Ja. Dann erst auch realisiert man es. Und jetzt erst wissen wir es vielleicht. Aha, da hinten hat es keinen Handlauf. Also, was heisst das, oder? Mhm. Also das Sichtbarmachen auch von der Fragestellungen. Um das geht es schlussendlich auch.
Aber heisst das auch, dass sich die gesetzliche Grundlage in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich verbessert hat? Also heute, das weiss ich, wo man das Zentral umgebaut hat, man hat müssen eine Rampe machen, müssen einen Lift machen. Das ist heute vorgeschrieben.
Ja, bei Neubauten ist das vorgeschrieben, meines Wissens.
Das ist auch so,
gut. Jetzt, wenn du nicht gerade mühsam steigen aufkletterst, dann fährst du einen elektrischen Rollstuhl.
Ja.
Der steht da aussen, haben vielleicht gesehen, das ist sicher nicht gerade ein billiges Teil. Es nimmt mich jetzt oft Wunder, wenn man so einen muss haben, kommt man da so, Unterstützung über oder IV oder wie ist das? Also hast du voll müssen selber zahlen?
Also man muss sich IV anmelden, dann muss die IV entscheiden, wie viel Prozent das man ist, IV. Wenn man dann IV überkommt, dann kommt man auch alle Hilfe über. Wenn man aber nicht IV ist, dann kommt man keine Hilfe über. Dann muss man alles selber finanzieren.
Was heisst Hilfe? Bekommt man da ich nehme nicht an, dass der ganze Rollstuhl gezahlt worden ist.
Doch.
Der ganze?
Ja.
Aber jetzt weiss ich, du hast noch einen zweiten Rollstuhl. Einen mit einem Dächli, weil zu Ostern oder in der Schweiz regnet es halt manchmal, oder? Das vergisst man auch. Also ein Rollstuhl hat im Normalfall kein Dach. Und du hast noch einen zweiten mit einem Dach.
Ja.
Und ist der auch gezahlt worden?
Es ist so, die IV hat eine blöde Logik. Die IV sagt, wenn man IV ist, darf man nur ein elektrisches Gefährt haben. Und wenn man ein zweites elektrisches Gefährt überkommt, dann muss man das wieder zurückgeben. Und ich hatte aber die Chance, als ich den Text bekommen habe, hat mein Mann die Idee gehabt, frag doch mal, wie viel kostet er noch, den elektrischen Rollstuhl. Und dann habe ich dann nachgefragt und dann haben sie gesagt, ich könne für 450 Franken abkaufen. Und dann hat mein Mann gesagt, nein, so billig können wir nicht mehr anderes Gefährt haben. Weil der elektrische Rollstuhl neu kostet zwischen 1500 und 2000 Franken.
Wäre es das auch eine Situation gewesen, wo sie sich können an dich wenden oder...
Ja, wenden schon, aber ob ich da tatsächlich die Handlungskompetenz hätte, wäre eine andere Sache.
Aber vielleicht Beratungskompetenz?
Beratungskompetenz sicherlich, aber finanziell unterstützen.
Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Mehr, wenn ich jetzt nicht weiß, wie vorgehen.
Also, natürlich, ja. Aber unsere IV-Beratung ist auch gut.
Ja, IV-Beratung gibt es auch. Du bist Inklusionskoordinatorin von Oster. Wie viel von deiner Art gibt es in der Schweiz? Welche Städte haben das und welche haben es nicht?
Boah, es gibt auf jeden Fall ganz viele Gleichstellungsbeauftragte, oder? Also für Menschen mit Behinderung. Inklusionskoordination habe ich jetzt selten gelesen. Mhm. Auch wenn ich jetzt Stellen suche gerade. Und Inklusionskoordination würde ich da jetzt nicht nochmal was finden, glaube ich. Also das ist schon ein Begriff, den Oster neu gewertet hat, denke ich.
Aber es gibt wahrscheinlich auch Unterschiede zwischen der Gleichstellungsbeauftragten und der Inklusionskoordination. Koordinatorin.
Ja gut, also wir sind halt ganz anders aufgestellt, oder? Ich war projektbasiert, ich hatte ein Budget, was ich ausgeben konnte für Projekte. Bei anderen Städten jetzt ist es wahrscheinlich alles so, dass es sehr technisch abläuft über Stadtratsbeschlüsse oder wie auch immer. Also da ist einfach ein anderer Ablauf. Das heißt nicht, dass ich keinen gestellt habe in meiner vierjährigen Karriere, aber man hat doch ein bisschen mehr Freiraum.
Ja. Wenn du mit dem Gefährst durch Oster fährst oder manchmal bist du auch mit dem Rollator unterwegs, nicht weiterkommst, musst du die Leute um Hilfe bitten oder tun dir die Leute Hilfe anbieten?
Nein, ich muss um Hilfe bitten meistens, aber sie helfen mir immer gerne. Mhm.
Jetzt wir als alte Oster, wir wissen ja, wir sind mit dem Wagi und dem Werkheim aufgewachsen. Ich sage immer, Oster hat eine gewisse Sensibilität zur darbotenen Hand. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber du weißt genau, was ich meine. Ist es wirklich so, dass Oster anders ist als zum Beispiel das Dübendorf oder das Zürich?
Ja, in Oster sind sie hilfsbereiter, in Zürich überhaupt nicht. Und Dübendorf weiß ich nicht.
Wie war das, als du auf Oster gekommen bist? Hast du das gemerkt, dass da eine besondere Sensibilität schon da ist? Oder?
Ja, auch die, dass sie viel mehr sichtbar sind. Oder? Mhm. Also ich habe vorher in Bern auch gewohnt, 6 Jahre, und dort sind die Institutionen im Bremgarten, also nicht im Stadtzentrum. Oder? Mhm. Und ich glaube, das macht wirklich viel aus, dass die Menschen einfach sich gegenseitig kennenlernen und einen Perspektivenwechsel überhaupt erstmal einnehmen können. Ich glaube, das macht wirklich sehr viel aus.
Wie ist das mit der Sensibilität in der Verwaltung, die du getroffen hast, in der Stadtverwaltung? Mhm. Ist die da?
Die ist vorhanden, ja. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, wenn sie sich dann kennenlernen, dann werden Berührungsängste abgebaut und Vorurteile. Ja? Und es besteht ja auch nicht gegen jede Behinderungsart ein Vorurteil. Mhm. Es gibt manche, die sind einfach prädestinierter, weil sie aus wirklichen Vorurteilen bestehen. Und wenn man dann doch die Menschen kennenlernt, dann merkt man, aha, okay, gut. Dann erklärt sich vielleicht auch das ein oder andere. Und das ist schön zu sehen und das passiert auch. Also auch gerade im Zuge der einfachen Sprache. Ich habe wirklich gemerkt, dass da ein Sprung passiert ist. Warum machen wir das? Warum brauchen wir das? Für wen machen wir das? Wir sind eine Stadt. Wir sind verantwortlich, dass die Menschen, die hier leben, das verstehen, was wir schreiben. Mhm. Und da merke ich tatsächlich eine Änderung. Ja.
Aber ich denke, dass Monika sagt, dass man muss hartnäckig bleiben, hast du wahrscheinlich schon auch erlebt, dass man muss hartnäckig bleiben.
Natürlich, ja. Aber ich finde, es ist bei jedem Veränderungsprozess so, oder? Die Menschen bleiben gerne auf dem Fleck stehen, wo sie sind. Ja. Und ich glaube, das braucht es immer. Wenn man Veränderungsmomentum hat, muss man Geduld, Hartnäckigkeit beweisen. Das ist schon so, ja.
Bist du verwaltungsintern quasi von Abteilung zu Abteilung und hast das dann erklärt oder näher gebracht? Oder wie ist das abgelaufen?
Ganz zu Beginn hatten wir eine Begleitgruppe. Also eigentlich wurde das schon, bevor ich angetreten bin, wurde das schon anvisiert, das zu gestalten. Und dann gab es halt da in dieser Begleitgruppe aus verschiedenen Abteilungen, die quasi mitgewirkt haben. Leider hat sich dann herausgestellt, dass zu wenig Betroffene drin waren. Deswegen mussten wir das dann zugunsten der richtigen Partizipation auflösen und haben dann den Weg gefunden mit Partizipation Oster, was auch richtig ist, ja.
Denn es hat auch vom Gemeinderat begleitet. Ist das die Begleitgruppe, die du jetzt gemeint hast? Oder hat es nicht vom Gemeinderat auch eine Begleitgruppe gegeben? Oder wie habt ihr als quasi Initiantinnen das begleitet?
Wir sind immer eingeladen gewesen, eigentlich auch an diesen partizipativen Prozess teilzunehmen. Es hat sehr viele Veranstaltungen gegeben, vor allem am Anfang. Wo irgendwie alle gekommen sind, die Interesse hatten und spezifisch natürlich Leute aus der Politik, aber auch eben selber Betroffene. Mhm. Wir haben viele runde Tische gehabt, wo wir uns darüber unterhalten haben, wo wir einander interviewt haben, ja, was müsstest denn du haben und wie stellst denn du dir das vor? Ich glaube, da ist sehr viel Möglichkeit geboten worden für Begegnung und Austausch und das habe ich eigentlich immer sehr spannend gefunden. Und man hat natürlich auch jetzt so aus der Optik von der Politik oder auch von der Verwaltung ist natürlich auch so, dass innerhalb von der Verwaltung jeder hat natürlich auch ein seine Freunde und bangt ein bisschen um die Freunde, um seine Kasse, um seine Möglichkeiten, weil Und darum finde ich es eben auch gut, ist man eigentlich von der Inklusionsstadt Uster zur Stadt für alle eigentlich über. Weil es geht ja schlussendlich nicht nur um das gängige Bild von Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern es geht wirklich um die Vielfalt von Lebensmodellen, von Lebensmöglichkeiten. Und das bildet eigentlich eine Stadt für alle viel mehr ab.
Jetzt die Stadt für alle ist für uns alle wirklich auch sichtbar geworden, zum Beispiel mit den Tafeln, die da stehen. Es hat Sensibilisierungskampagnen gegeben mit diesen Fragestellereien, wo wir sicher alle angetroffen haben. Das war eine flächendeckende Aktion. Ist das Teil von deinem Projekt gewesen,
so genau. Etwas zu machen? Ja, weil wir eigentlich, wir wollten halt dagegen steuern, dass man tatsächlich nur Menschen mit Behinderung im Fokus hat in der Öffentlichkeit, weil Menschen mit Behinderung können auch mehrfach diskriminiert werden. Ja, wir haben Frauen, wir haben Menschen mit Migrationsbiografie, wir haben verschiedene Alter, wir haben ja so viele verschiedene Möglichkeiten, Menschen zu diskriminieren aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale. Deswegen war es uns ganz wichtig zu sagen, wir sind eine Stadt für alle per se. Ja. Und das haben wir ganz gut, glaube ich, durch einige Sensibilisierungsprojekte geschafft, zu werten nach außen, dass es uns egal ist, was für Merkmal du hast. Uns ist wichtig, dass du Mensch bist und dass das im Fokus steht. Mhm.
Ja. Wie ist das Feedback hier? Oder hat es überhaupt Feedback gegeben aus der Bevölkerung?
Ja, also durchaus positiv. Natürlich gab es auch kritische Stimmen, weil die Leistungsmotion explizit für Menschen mit Behinderung ausgesprochen worden ist. Und die Kritik kann ich verstehen. Aber ich finde in der Öffentlichkeit, wenn wir im Rahmen von Intersektionalität sprechen, das heißt gucken, dass keine Mehrfachdiskriminierung passiert, finde ich das wichtig, weil das schürt ein Zugehörigkeitsgefühl, das schürt Solidarität. Das ist doch das, was eine Stadt will. Und das ist das, was eine Gesellschaft will. Und das ist auch das, was Inklusion will. Es ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Und wegkommen von diesen eigenen Defiziten und von dieser individuellen Haltung, das ist, glaube ich, ganz wichtig und dazu stehe ich auch. Ja.
Jetzt haben wir ein paar Mal das Geld angesprochen, jetzt legen wir das auf den Tisch. Das ist definiert, wo du es vorher erklärt, pro Jahr 220'000 Franken gewesen, das stimmt, oder? Ist das realistisch? Ich finde das relativ wenig, was du alles erzählst, was ihr alles gemacht habt. Hat das Geld gelangt? Also es hat ja Mühe gelangt, aber hast du dich vielleicht auch irgendwie eingeschränkt gefühlt oder im Gegenteil, ist es genug?
Also eingeschränkt habe ich mich nicht gefühlt, weil mehr Arbeit hätte ich nicht leisten können. Also ich meine, je mehr Budget man hat, desto mehr muss man natürlich auch arbeiten, dafür, dass man das ausgeben kann. Also ich war gesättigt. ja, es kommt halt immer darauf an, wie man das Projekt auslegt, oder? Und wir haben natürlich viel gemacht, dass Menschen mitmachen. Das war ja auch der Sinn dahinter, oder? Dass man nicht alleine vor sich hin ein Süppchen kocht und mal gucken, was am Ende rauskommt. Und das hat es dann vielleicht auch einfach viel mehr Gestaltungsmöglichkeit gegeben. Ja.
Ist es zum Beispiel die Schulklasse, die hat jetzt wirklich kein Geld bekommen, hast du das vorher erklärt, die haben ein Apéro bekommen. Wer hat den Apéro gezahlt? Haben das ihr gezahlt oder hat das Stadt gezahlt?
Die Stadt bezahlt.
Hat die Stadt gezahlt. Also die ist nicht auch dabei gewesen. Ja. Wie sind der Monika auf die 220'000 Franken gekommen? Das ist ja immer, wie tut man so etwas budgetieren, wenn es eigentlich gar noch nicht gibt? Ist noch schwierig, oder?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Das ist ein historischer Moment, wo eine Politikerin sagt, ich weiß es nicht. Also das wird ja so betonen. Aber es ist auch sympathisch.
Wie wir genau auf den Betrag gekommen sind, das weiß ich nicht mehr. Ich merke auch, für mich, es ist doch schon ein Zeitchen her, es hat sich gewissermaßen auch etabliert. Natürlich, jetzt sind wir alle gespannt auf den Bericht, der jetzt eigentlich vorliegt, wo wir jetzt auch können, wirklich nochmal drüber gehen. Und für mich ist überwiegend wirklich, wie viel auch immer das jetzt das gekostet hat und wie viel dass wir das uns noch kosten lassen wollen, überwiegt jetzt für mich eine gewisse Genugtuung, dass ich kann auf die Webseite der Stadt Uster und ich habe da ein Angebot, ich kann barrierefrei mir irgendwie die Informationen holen die ich brauche, wo ich denke, auch jetzt gerade im Bereich einfacher Sprache profitiert wahrscheinlich jeder und jede von uns ab und zu, dass man sich auch mal etwas in einfacher Sprache zu Gemüte führt, weil man einfach schneller vielleicht irgendwie auf den wesentlichen Punkt kommt, weil da schon jemand für einen die Vorarbeit geleistet hat, etwas zu reduzieren und auf den Punkt zu bringen. Ich sehe sehr viel Bewegung auch in der Selbstverständlichkeit. Das finde ich jetzt schon sehr eine schöne Beobachtung von dir, dass du sagst, du denkst, in Oster sind die Leute hilfsbereit. Das hat vielleicht nicht unbedingt mit dieser Leistungsmotion zu tun, das war vielleicht schon vorher gewesen. Aber trotzdem, ich denke, die Sensibilisierungsmomente und die Sensibilisierungsarbeit, das sind ja eigentlich auch die Früchte von dem Einsatz, der jetzt da geleistet worden ist. Und ich denke, Kunst ist ja jetzt einfach, dass man das jetzt nicht einfach kann abhäkeln, sondern das ist ja jetzt einfach mal ein Anfang und es soll ja auch weitergehen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es ein Ende hat mit der Inklusionsbeauftragten, obwohl ich das natürlich sehr bedauere, dass du nicht mehr wirst in dem Auftrag unterwegs sein. Aber ich denke, es sind jetzt einfach alle gefordert, auch in der Politik, in der Verwaltung, dem Sorge zu tragen und das auch in jeder Abteilung zum Tragen zu bringen. Wenn man es an eine Person oder an eine Fachstelle bindet, dann hat man das Thema parkiert und denkt, die machen das jetzt ja für uns und man muss sich als einzelne Abteilung nicht mehr darum bemühen. Also das ist eigentlich das, was wir uns wünschen, dass eben fortan die Sensibilisierung da ist und dass man sich bei jedem Projekt, das man lanciert, auch überlegt, ja, und wie ist das eigentlich mit dem Thema? Das müssen wir eigentlich mitdenken.
Also ich höre, du bist durchaus zufrieden mit dieser ganzen Übung, sage ich jetzt ein bisschen Abschätzung.
Nach diesen 3,5 Jahren oder gleich 4. Ja, ich bin nach wie vor sehr, sehr zufrieden, dass irgendwie jetzt die Stadt für alle, dass man Oster mit einer Stadt für alle in Verbindung bringt und dass das ein Auftrag für weiters wird sein. Wir sind nicht nur eine Stadt am Wasser, sondern wir sind eine Stadt für alle.
Also alle am Wasser, man kann sie dann kürzen. Oder?
Genau.
Jetzt möchte ich noch gerne, bevor wir in die Zukunft blicken, das ist ganz wichtig, möchte ich noch schnell einen Bereich sprechen, wo wir jetzt gar noch nicht darüber geredet haben. Du arbeitest im Bereich Schule in der Stadt Zürich. Ist das zu Oster auch das Thema gewesen? Also hat es Projekte gegeben, Inklusion in der Schule, das ist das Thema, das wir alle irgendwann einmal damit in Berührung kommen, ist das zu Oster ein Projekt gewesen, innerhalb von dem Versuch? Also Fragen an euch beide.
Also ja, was zum Beispiel der Zugang zu Vereinen angeht, da hatten wir in der heilpädagogischen Schule viel zusammengearbeitet, um da halt quasi auch den Kindern erstmal zu zeigen, was gibt es denn für Möglichkeiten, und die Kinder gehen dann nach Hause und erzählen das den Eltern und die Eltern erfahren dann von dem Verein. So in dem Kontext haben wir mit Schulen zusammengearbeitet. Ja.
Es gibt ein Schulhaus in der Stadt Oster, das Bünd-Schulhaus, wo sich mit dem Thema sehr stark befasst, wo eigentlich auch die Lehrerschaft unter sich ein Commitment irgendwie gefunden hat. Wir sind für alle da und wir machen eigentlich das möglich, dass alle Kinder, die in unserem Einzugsgebiet zuhause sind, dass wir denen die Schule ermöglichen. Das bedeutet, dass sie sich zum Ziel gesetzt haben, wir gehen nicht gerade auf, wenn es mal schwierig wird, weil es wird schwierig, das ist klar. Also wenn alle dazugehören, kommt man an Themen, wo man vorher nicht hatte. Man muss die eigene Routine verlassen, man muss neue Wege versuchen umzusetzen. Und das Tolle ist eben daran, dass es ein Auftrag ist. Es ist nicht einfach ein guter Wille, sondern es ist ein Auftrag und man muss das umsetzen. Man kann eigentlich auch als Lehrperson nicht einfach sagen, es geht mir nicht an, sondern ja, man muss offen sein, man muss seine Routine können verlassen.
Du redest von einem Auftrag, jetzt in Bezug auf die Schule, aber eigentlich ist es ja ein Auftrag für die ganze Gesellschaft. Jetzt eine ketzerische Frage, kann Inklusion oder die Ziele, die formuliert sind in der UNO Resolution,
Behindertenrechtskonvention
und auch in der Schweiz ist im Gesetz oder jetzt auch in der Stadt Oster, ist das je abgeschlossen? Das ist eigentlich nie abgeschlossen, oder? Da muss man immer dran arbeiten.
Also es wäre dann abgeschlossen, wenn es kein Thema mehr wäre. Also dann wäre es abgeschlossen. Aber ich glaube kaum, wer weiß, ja. Also ich meine, wir haben uns vielleicht vor, als ich jung war, hat man sich nicht können vorstellen, dass die Ehe für alle durchkommt. Mhm. Also ja, das ist so. Man verändert die Mindsets, die verändern sich. Und wie du gesagt hast, man muss hartnäckig sein. Man muss immer wieder irgendwie dran sein und auf Diskriminierungen aufmerksam machen. Und ja, ich brenne immer noch, ja, für das Thema. Mhm. Das ist so.
Genau. Jetzt, wir haben es gehört, Ende Jahr bist du nicht mehr da, verlasst uns. Mhm. Monika, wenn ihr, also, du hast in Aussicht gestellt, dass ihr weiter arbeitet und dass auch du weiterhin aufmerksam bist. Wenn jetzt du künftig ein Projekt oder ein Thema hast, wie gehst du vor? Also bis jetzt hast du können zu der Elisabeth, wie ist das künftig?
Wir kommen dann neu hier, wo für uns zuständig ist. Also das Bindeglied zum Gemeindehaus immer noch ist, dass es nicht verloren geht, wenn die Elisabeth geht. Und das ist wirklich wichtig. Und das Behindertenwerk in Zürich hat das auch gepusht, dass wir auch wieder eine Ansprechperson bekommen. Weil sie haben ja den Auftrag bekommen von Usten, um eine Verbesserung für uns anzubringen.
Und wer ist in deinem Sinn, dass die Stelle, die jetzt Elisabeth hat, weiterläuft? Also, oder lagen die Ansprechperson?
Ja.
Das langt. Gut. Jetzt, du hast vorher gesagt, es hat eine Evaluation gegeben, es gibt einen Schlussbericht, den du verfasst hast, nehme ich an.
Ja, nicht nur ich, viele AutorInnen, ja. Aber aha. Ja.
Wie ist das Fazit von dem Schlussbericht?
Ja, weitermachen unbedingt. Ich meine, also Inklusion ist, wie du sagst, eine Vision und sie ist erst dann abgeschlossen, wenn es tatsächlich kein Thema mehr ist und wenn ich nicht mehr darüber reden muss, dass da ein Handlauf fehlt oder ja, dass es dir von selber auffällt, dass da vielleicht nicht barrierefrei wäre. Mhm. Ja.
Du hast mir gesagt, im Vorgespräch, wo du gekommen bist, hast du so mit anderen Städten, du hast andere Städte besucht und geschaut, wie es dort läuft, dass du ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten oder was muss man überhaupt machen. Hast du das jetzt am Schluss auch gemacht? Also Uster damals und jetzt kannst du da irgendetwas dazu sagen. Haben wir Führung gemacht?
Oh, das sind aber viele Punkte.
Ja. Du redest ja schnell, du kannst dir zack.
Also ich denke, Richtung Sensibilisierung in der Außenperspektive haben wir viel erreicht. Ich denke, in der Innenperspektive können wir noch weiter fortgehen. Mhm. Arbeitsintegration haben wir viel gemacht, aber jetzt wird es Zeit, dass wir das, was wir angefangen haben, auch weiterführen, das heißt in feste Strukturen überführen. Das heißt Stellenausschreibungen so formulieren, dass sich Menschen mit Behinderung angesprochen fühlen und auch erreicht werden. Einfache Sprache genauso, gab es vorher nicht, gibt es jetzt. Jetzt muss es halt auch weiterhin umgesetzt werden, auch in Abstimmungen und Wahlunterlagen. Ja. Das heißt, alle Publikationen, die in Zukunft irgendwie veröffentlicht werden, müssen AutorInnen wissen, wie man das macht und auch barrierefrei gestaltet. Also es darf nicht mehr passieren, dass jemand aus dem Gemeinderat einen MPM-Bericht nicht lesen kann, weil die Tabelle nicht richtig kodiert ist, sodass er nur kreuz und quer und gar nichts versteht. Das muss sich ändern, ja. Das sind so Dinge, die wir jetzt wissen und wo wir viel daran gearbeitet haben und ich glaube, die Stadt Uster ist bereit dafür. Ja.
Du bist Grundstein
ist gelegt.
Du bist zuversichtlich.
Ja, doch, natürlich.
Wo ist er fast? Die Stadtpräsidentin, die glaube ich da ist, ich weiß gar nicht, hat vor ziemlich genau einer Woche oder einem Monat, Entschuldigung, im Anzeigen von Uster einen Meinungsartikel geschrieben zu dem Thema und sie hat ganz klar gesagt, ähnlich formuliert, natürlich möglichst offen, dass es weitergehen soll. Du weißt vielleicht mehr, wie geht es jetzt wirklich ganz konkret weiter? Jetzt hat es den Abschlussbericht gegeben, was passiert mit dem und wie geht es dann weiter zu Uster?
Der ist jetzt einfach mal zur Kenntnisnahme und was genau denn weitergeht, das ist noch offen, das ist schon so. Also ich denke, man wird nach wie vor gefragt sein als Parlament, dass man aufmerksam ist, dass man auch vielleicht auch mit geeigneten Vorstössen auch weiterhin den Stadtrat aufmerksam macht. Denkt daran, bleibt daran, dass man, ja, ich glaube, das ist das Wort vom Abend, hartnäckig bleibt und unbequem vielleicht auch. Dass man halt schon wieder mit dem kommt und nochmal etwas in dieser Hinsicht will genauer wissen.
Also ist der nächste Vorstoss schon in Vorbereitung?
Ich schaue jetzt den Bericht mal an und wer weiß, ja, vielleicht die nächste Leistungsmotion. Ich weiß es jetzt auch noch.
Und in welche Richtung würde das gehen?
Das kann ich jetzt wirklich auch noch nicht sagen. Ich lasse mich jetzt da nicht auf Test raus. Ich möchte jetzt das wirklich zuerst mal irgendwie in Ruhe anschauen. Der Bericht ist erst jetzt gerade öffentlich und wird mich sicher auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen besprechen, in welcher Art und Weise, dass es hilfreich wäre. Es ist ja nicht so, dass man einfach will Stein weglegen, sondern dass man Vorstöße macht, die möglichst etwas ins Rollen bringen.
Es bleibt das Thema, es bleibt das komplexes Thema, ein wichtiges Thema. Ich tue jetzt abends extra keine Publikumsfragen machen, weil es ist so komplex, dass wahrscheinlich ganz viele konkrete Fragen jetzt rum sind. Und wie immer nach dem Tag, wir sind noch da, unsere drei Expertinnen sowieso. Zögern nicht und gehen auf sie zu und fragen sie konkret, was ihr wissen wollt. Wir haben ein rasantes Gespräch gehabt, sind schon am Schluss. Ich möchte euch drei ganz herzlich danken.